Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu Maya Burkhardts Frauengeschichten. Unser heutiger Gast, ich freue mich sehr, dass sie gekommen ist, Elke Heidenreich.
Guten Tag.
Liebe Elke, du wolltest eigentlich diese Sendung mit dem Thema Buchstabensuppe beginnen. Wir haben ein bisschen geprobt.
Ja.
Und wenn du das nochmal wiederholen möchtest.
Ja, das ist gerne mein Test am Mikrofon. Wenn man guckt, ob das Mikro richtig läuft, sage ich gerne guten Tag, manchmal auch auf Kölsch. Ich bin sehr froh und dankbar, dass Sie mich eingeladen haben.
Ach, super.
Ich bin hier im Maggi-Koch-Studio und wir kochen heute Buchstabensuppe und legen aus Nudeln den Namen Reich-Ranicki auf den Tellerrand. Und wer das richtig schreibt, kriegt eine Heizdecke.
Gab es in deiner Kindheit Buchstabensuppe?
Ja, natürlich gab es Buchstabensuppe und ich habe die sehr geliebt und die gibt es mein Lieber heute noch. Es gibt noch Buchstabensuppe.
Es gibt noch Buchstabensuppe.
Ja, ich kaufe die und ich koche die oft. Und ich finde das herrlich und ich lege immer noch Namen auf den Tellerrand. Aber unter uns, nicht mehr Reich-Ranicki.
Das wollen wir später vielleicht vertiefen. Ja. Die Buchstabensuppe wurde von deiner Mutter gekocht, die keine so gute Mutter war, glaube ich.
Ich glaube, sie wollte überhaupt keine Mutter sein. Wir haben uns, als sie dann starb, darum kann ich da heute völlig unbelastet drüber reden, auf der Zielgeraden zum Tod sehr gut verstanden und vertragen und ausgesöhnt. Mhm. Aber du musst dir vorstellen, ich bin Anfang 43 geboren und welche Frau wollte denn im Krieg ein Kind? Noch dazu ja. In Essen, im Ruhrgebiet. Sie wollte einfach nicht. Und mein Vater war auch so ein Luftikus. Auch deshalb wollte sie nicht. Und als ich dann geboren wurde, war sie mir gegenüber sehr skeptisch, sehr streng und manchmal etwas lieblos. Aber das waren die Frauen aus dem Krieg alle.
Die Mutter wurde evakuiert, ihr wart in Essen eigentlich, mhm, und Bombenangriffe auf Essen drohten, ihr wurdet evakuiert nach Korbach bei Kassel.
Krupp war ja, in Essen, also ja. Die haben Essen wirklich platt gemacht. Ja, und wir wurden evakuiert ins Grüne nach Hessen, wo du ja her bist.
Ja, Nordhessen.
Hessen. Und da gibt es einen kleinen Ort, der heißt Korbach,
ja.
Und da bin ich geboren, aber frag mich nicht nach Korbach, ich war einmal da auf dem Hessentag. Und habe den F.C. Delius, den Dichter, da getroffen, der lange in Korbach gelebt hat. Sein Vater war da Pastor. Und dann haben wir uns Korbach angeguckt und haben gesagt, blöde Kiste, da brauchen wir gar nicht hin. Uns irgendwie nicht gefallen.
Würdest du sagen, Elke, wenn du eine rundum glückliche Kindheit gehabt hättest, dass dann deine Beziehung zu Büchern nicht so intensiv geworden wäre?
Das sind immer so Fragen. Pass auf, ich gebe jetzt mal mehrere Antworten. Die einfachste Antwort ist ja, glaube ich. Dadurch, dass ich so viel alleine war und auch so viel krank war, habe ich sehr viel und sehr früh gelesen und bin sehr früh an die Bücher gekommen. Andererseits bin ich jetzt 70 Jahre alt und denke ganz ehrlich gesagt über meine Kindheit kaum noch nach, weil in meinem Leben waren andere Faktoren auch sehr wichtig für mich und nicht nur die Kindheit. Das Dritte aber ist, dass ich heute glaube, wie viele Schriftsteller etwas zynisch sagen, es kann einem nichts Besseres passieren als eine unglückliche Kindheit. Entweder man zerbricht daran sehr früh oder man wird stark und hat Kräfte fürs ganze Leben. Und bei mir war das so. Ich musste mich von Anfang an wehren gegen alles Mögliche. Und dadurch bin ich ein ziemlich toughes Mädchen geworden. Und die Bücher haben mich gerettet, allzu tough zu werden. Die haben mich immer wieder geerdet.
Diane Keaton hat über sich selber gesagt, ich musste früh erwachsen werden und wollte dann ewig jung bleiben.
Ach, wie schön.
Würdest du das über dich auch sagen?
Das ist ein schöner Satz. Ich will nicht jung bleiben, was du schon daran siehst, dass ich ja älter werde und nichts operieren lasse. Ich war neulich auf einem Fest, einem Fernsehfest und habe zu Tode operierte Frauen gesehen. Und ich bin immer ganz traurig, wenn ich sowas sehe. Ja. Weil es macht sie nicht schöner. Es macht das, was sie lebendig gemacht hat, nämlich lachen, weinen, lieben, Nächte durchtrinken. Wenn man das alles wegmacht, bleibt ja nichts da. Ist ja ein weißes Blatt. Sieht schrecklich aus. Also ich will gar nicht jung bleiben, aber ich bin innerlich jung geblieben. Ich glaube, wenn man sich mit der Welt beschäftigt und Bücher lehren einen das ja auch, sich mit der Welt zu beschäftigen, dann bleibt man jung, klar.
Was waren die Bücher deiner Jugend?
Also mein allerliebstes Lieblingsbuch war Dr. Doolittle und seine Tiere von Hugh Lofting. Das sind mehrere Bände, aber der erste heißt Dr. Doolittle und seine Tiere. Dr. Doolittle war ein kleiner, dicker Doktor, der selbst im Urwald den Zylinder aufbehielt. Er ging nämlich in den Urwald, er war erst Menschendoktor in Puddleby in England. Und weil die Menschen so arrogant und hochmütig waren, wurde er Tierdoktor, weil er das Elend der Tiere sah. Und dann ging er in den Urwald, um den Affen und den Löwen zu helfen. Löwen im Urwald, fällt mir gerade ein, auch komisch. Und er war ein gütiger, witziger, aber ein Herr mit Kontenance. Und diese Bücher habe ich sehr geliebt. Und ich hatte sehr früh auch eine sehr große Tierliebe. Und das hat dieses Buch unterstützt. Dann habe ich den ganzen Schmonses gelesen, den es in den 50er Jahren für Mädchen gab. Trotzkopf, Elke der Schlingel, Nesthäkchen. Das waren noch die alten Sachen aus den 20er, 30er Jahren. Und dann habe ich angefangen mit neuer Jugendliteratur, soweit es die damals gab.
Du hast auch, las ich, die Grüne Schule gelesen.
Ja, kennst du das?
Ja.
Ach,
Die grüne Schule, das sollte man unseren Zuhörern vielleicht ein bisschen nahe bringen. Das ist ein.
Ja, wenn ich das noch wüsste, das war eine Schule im Wald,
ja.
Aber hatte mit Kindern zu tun, ja. Also nicht die Häschenschule. Die Häschenschule habe ich auch gelesen.
Bist du ein Waldmensch? Was ist die Landschaft, die dir am nächsten ist?
Wald.
Wald.
Wald. Also ich bin gerne am Meer, sehr gerne, weil ich da so gut Luft kriege und ich kriege im Leben immer nicht so gut Luft. Ich habe immer Atemprobleme, am Meer geht es mir gut. Ich bin auch gerne in den Bergen, wenn die Sonne scheint, wenn es düster ist, finde ich die sehr bedrohlich. Aber wo mein Herz aufgeht, wo ich glücklich bin, ich bin eine deutsche Romantikerin, ist der deutsche Wald.
Ist der deutsche Wald.
Der deutsche Wald mit seinem weichen Boden, mit seinen Bäumen, wenn der Specht brrrr macht, wenn die Vögel singen, da stehe ich und die Tränen kommen mir und ich bin glücklich, dass es sowas gibt.
Ein Wald bietet Heimat.
Ich weiß gar nicht, ob es Heimat ist. Ich habe nie Angst im Wald. Es ist Geborgenheit, ja. Es ist Frieden. Es ist Beständigkeit, diese alten Bäume. Wenn ein Baum gefällt wird, bricht mir das Herz. Ich finde das schrecklich, wenn sowas, was ewig wächst, grün ist, lebt, schön ist, einmal mit der Kettensäge und weg ist es. Ich finde das furchtbar.
Du hast eben angedeutet, dass du... dass Krankheit kein Fremdwort für dich ist. Mhm. Du hast sehr viele Lungenentzündungen gehabt.
Eine, also schrecklich, ja.
Viele, ne?
Ja, aber dann liest man viel.
Aber würdest du sagen, das ist nämlich mein Eindruck, weil du weißt, dass das Leben fragil ist, ist deine Lebensfreude so groß? Wir kennen uns gar nicht so gut.
Hubertus, das sind so Sätze. Im Kern ist es richtig. Wahrscheinlich ist es so, dass man nach jeder Krankheit, ich hatte ja auch den Krebs, dass man denkt, ich lebe immer noch, wie schön, wie dankbar. Aber ich habe auch durch die Krankheiten unglaubliche Abgründe und Tiefs, wo man denkt, man will gar nicht mehr leben, weil man das alles nicht mehr aushält, weil es viel zu viel ist, weil man denkt, warum sollte ich mich quälen? Hier ein Gläschen mit Tabletten und der Fall ist erledigt. Aber je älter ich werde, desto mehr denke ich, wie schön alles war und wie richtig auch das Kranksein für mich war. Es hat mich oft gebremst und auch weitergebracht und letztlich nie zurückgeworfen, sondern immer weiterentwickelt. Und heute sehe ich das alles rückblickend, augenzwinkernd gelassen und denke, irgendjemand hat sich da mit mir einige Dinge erlaubt, um zu testen. Und ich habe aber den Test, glaube ich, bestanden.
Bist du ein demütiger Mensch?
Ja, das bin ich. Bei all meiner Frechheit, die ich habe und Munterkeit, bin ich sehr demütig und sehr, sehr dankbar. Ich habe ein so unglaublich glückliches, schönes Leben alles in allem gehabt, womit ich nicht meine, dass alles gut gegangen ist. Ich habe die Krankheiten, ich habe 2 Scheidungen hinter mir, eine Kindheit, die nicht schön war, aber ich habe so viele wunderbare, glückliche Momente erlebt, dass daraus, wenn ich die wie Perlen zähle, eine Perlenkette wird, die sehr kostbar ist. Und das ist mehr als Glück auf Dauerstrecken, finde ich.
Du hast in einem der vielen Interviews ein Rilke-Zitat weitergegeben, der Tod ist groß, wir sind die seinen lachenden Mundes.
Wenn wir uns mitten im Leben meinen, wagt er zu weinen mitten in uns. Also darum lachenden Munds ohne E.
Wie ist dein Verhältnis zum Tod? Heiter?
Ich habe keins. Er wird kommen. Er ist das Demokratischste, was es gibt. Da müssen wir alle hin. Jeder. Der Reichste, der Schönste, der Dümmste. Ich kann dazu gar nichts sagen. Ich habe keine Angst. Ich weiß, dass er kommt. Ich denke nicht drüber nach, ich verdränge ihn aber auch nicht. Ich bin ihm ja schon ziemlich nah. Die Strecke, die noch vor mir liegt, ist ja sehr viel kürzer als die, die hinter mir liegt. Aber ich habe Tode von Freunden erlebt, die schnell gingen, Tode, die qualvoll waren. Ich glaube, dass man das, was einem dann auferlegt wird, auch ertragen kann. Und dass danach noch was kommt, falls das deine Frage ist, das glaube ich nicht. Ich glaube, dann ist wirklich dunkel.
Aber das macht dir keine Angst?
Nein.
Kommen wir zurück zum Lesen. Ist mein Eindruck richtig, dass du die Menschen geradezu, ich will nicht sagen fanatisch, aber sehr leidenschaftlich,
sag doch missionarisch,
missionarisch zum Lesen kriegen möchtest?
Die Antwort lautet ja.
Was versprichst du dir davon?
Ich denke, dass Lesen nicht wirklich dümmer macht, sondern klüger. Ich denke, dass man, wenn man liest, wenn man sich einlässt auf Geschichten, erstens getröstet ist. Geschichten heilen keinen Krebs, keinen Liebeskummer und keine finanziellen Pleiten, lenken einen aber 3 Stunden ab und in den 3 Stunden wächst Kraft und danach kann man wieder. Und ich denke, Geschichten und Romane erklären einem ein bisschen die Welt, in der man lebt. Und wenn man die erklärt kriegt, ist man etwas toleranter. Ich glaube, dass Lesen Menschen toleranter, klüger und besser macht.
Ist die Lust an der Literatur auch gleichbedeutend mit der Lust am Leben? Das war deine Äußerung mal in einem Interview. Ist Lesen gleich Leben und Leben gleich Lesen?
Nee, Leben ist was ganz anderes. Leben ist sich verlieben und Wein trinken und Nächte durchfeiern. Lesen ist was anderes.
Lesen ist kontemplativ?
Ja, Lesen ist kontemplativ. Gehört zum Leben. Ist für mich gehört zum Leben wie Essen, Trinken, Atmen. Also ich könnte gar nicht sein ohne Bücher und Geschichten.
Es ist guter Brauch bei Meyer Burckhardts Frauengeschichten, dass jeder Gast 3 Songs mitbringt. Und es ist sicherlich kein Zufall, dass Elke Heidenreich einen Musiker mitgebracht hat, der eigentlich Dichter war, Dichter sein wollte und dann, weil er ein bisschen Geld brauchte, zur Gitarre gegriffen hat. Wir reden von Leonard Cohen.
Ah, den wollte ich erst ganz am Schluss machen, weil das ist ja meine Altersliebe. Meine Jugendliebe war eine ganz andere Musik. Ja, Leonard Cohen ist für mich einfach ein wunderschöner Mann, ein kluger Mann. Er hat die Ruhe und Gelassenheit, die ich gerne hätte. Sein Zuzen war die Hymne unserer Hippie-Zeit damals in den 60ern. Und ich bin ihm immer treu geblieben, weil er diese wunderbaren Texte hatte. Also ist für mich auch wieder, er ist in erster Linie ein Dichter. So ein toller Sänger ist er ja gar nicht, wie Bob Dylan. Aber das sind Dichter, die können einfach mit Texten umgehen. There's a concert hall in Vienna, there's a shoulder where death comes to cry. Es gibt eine Schulter, da kommt der Tod hin, um sich auszuweinen. Und es gibt einen Baum, da kommen Tauben hin, um zu sterben. Oh, so einen Mann will man doch haben, oder?
Wir fangen mit der alten Musik an und hören mit der Sendung jung auf. Deswegen kommt
Ich
jetzt
verstehe.
Leonard Cohen.
Now in Vienna, there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby with 900 windows. There's a tree where the doves go to die. There's a piece that was torn from the morning, and it hangs in the gallery of frost. Aye, 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 aye. Take this waltz, take this waltz with a clamp on its jaws.
Elke, du hast eine Neigung, dich in Musiker zu verlieben.
Ja, immer Musiker. Musikalische Männer brechen mir sofort das Herz. Ja, immer wieder in meinem Leben.
Leonard Cohen auch. War das ein?
Ja, auch von ferne Leonard Cohen, weil wenn er dann mit dieser tiefen Stimme singt, First we take Manhattan. Oder dieses, kennst du das? If you need a partner, I'm your man.
Ach, schön.
Und ich saß zu Hause und dachte, yes, you are my man. Also Musiker haben mich immer fasziniert. Ich bin sehr viel in meinem Leben auch in Rockkonzerte gegangen. Ich habe ja bei SWF3 auch 12 Jahre Platten aufgelegt. Und ich
Mit Frank
kann
Laufenberg.
mit Frank Laufenberg und ich kann gar nicht so gut Englisch, aber ich kann alle Poptexte, alle Songtexte. Und als ich mal ein Interview mit T.C. Boyle gemacht habe, habe ich ihm gesagt, mein Englisch ist ziemlich beschissen, aber we can talk in lyrics. Und er hat sehr gelacht und dann habe ich immer gesagt, it takes more than that to bring me down. Alles so
Ach,
Texte aus,
schön.
we don't need a weatherman to know which way the wind is blowing, ist von Bob Dylan. Und am Ende hat er mich in den Arm genommen, hat gelacht und gesagt, baby, you can drive my car.
Auch schön. Es gibt einen wunderbaren alten Song von Ike und Tina Turner, A Love Like Yours, Don't Come Knocking Every Day.
Ach,
Das ist
wunderbar.
auch die,
Ja,
klopft
die
nicht
haben
jeden
Sätze
Tag, da
drin.
stehst du
Ja,
einfach.
help me make it through the night
Ach,
und so.
herrlich,
Ja, ist
herrlich.
wunderbar. Und das hat mir immer gefallen. Nein, Musiker, aber auch klassische Musiker, wenn sich einer ans Klavier setzt und spielt und so, das hat mir immer in meiner Seele gut getan. Ich wäre immer gerne selber Musikerin geworden. Ich habe aber viel zu spät angefangen und habe mit Sicherheit nicht das Talent gehabt, dass ich da was geworden wäre.
Spielst du ein Instrument?
Klavier und Akkordeon.
Du bist Stammgast bei der Verleihung der Goldene Kamera seit
Nein,
vielen Jahren.
bin ich
Nein.
nicht. Nein. Ich habe eine goldene Kamera gekriegt, 1981. Und danach war ich noch ein oder zweimal da und dann nie wieder.
Es gibt ein Foto.
Erst jetzt zum 50. war ich
Ja.
wieder da. In diesem Jahr haben die ihren 50. gefeiert. Und da waren alle Preisträger aus 50 Jahren. Und das war wie ein Familientreffen. Und da bin ich hin.
Es war ein eindrucksvoller Abend.
Das war ein sehr schöner Abend, ja. Ich habe viele alte Freunde wieder getroffen.
Aber mir fiel ein Foto in die Hände. Das war ein Rückblick auf die Geschichte der Goldenen Kamera. Und da saßt du in der ersten Reihe mit Friede Springer, Axel Springer, Leonard Bernstein. Wie kam es dazu, dass du in der ersten Reihe, du warst eine junge Frau?
Ich galt als das aufstrebende, authentische, natürliche Talent im Fernsehen. Endlich eine moderne Stimme, die sagt, was sie denkt und so. Ich war ungeschminkt, ich habe mich nicht um Klamotten geschert, ich habe meine Meinung gesagt, ich bin im Studio in Tränen ausgebrochen. Ich bin völlig unbedarft ins Fernsehen gegangen. Ich war eigentlich ein Radiomensch. Und dann kriegte ich für diese Unbedarftheit 81 die Goldene Kamera im selben Jahr wie Leonard Bernstein. Und ich kam da damals rein und sah ihn. Und wer sich in den nicht verliebt, ist aus Stein. Also Leonard Bernstein, der ja auch Männer und Frauen geliebt hat, der steht im Raum und leuchtet. Ich kann es nicht anders
Ja.
sagen. Du kommst rein und siehst einen Mann, der von einer Wärme ist, von einer Herzlichkeit. von einer Schönheit, von einer Intelligenz. Ich stand sofort in Flammen. Er hat das auch gesehen. Wir waren dann hinterher in der Bar ein Trinken. Und darum ist die goldene Kamera für mich was ganz Kostbares, weil ich diesen herrlichen Mann kennengelernt habe.
Und auch Bernstein war ja ein Mann, der nicht nur in der Kategorie E-Musik da.
Nein,
der
alles. Der hat ja alles gemacht.
Alles.
Ja, ein Liebender einfach. Ein Liebender macht alles. Ja.
Bist du vom Pop weg? Bist du in die Klassik gewechselt oder bist du noch in beiden Musiken drin?
Ich bin in beiden drin, im Pop nicht mehr so, weil ich den neuen Pop nicht mehr verfolge und wie alle Leute, die älter werden, auch nicht mehr so gut finde. Ich stehe immer noch mehr auf die Eagles als auf die Backstreet Boys. Aber ich habe auch damals, als ich Popplatten auflegte, gleichzeitig all die Jahre im Bachchor gesungen. Also ich war immer auch auf der anderen Seite. Ich hatte immer ein Abo für Opernhäuser in Stuttgart, in allen möglichen Städten, wo ich war. Und ich habe im Bachchor alle großen Oratorien gesungen, also Weihnachten und so, Osteroratorium von Bach, Elias, Mendelssohn, den Messias von Händel. Natürlich, Weihnachtsoratorium haben wir sowieso jedes Jahr gesungen. Und das war mein Ausgleich. Und ich habe immer beides gemocht, die Klassik und den Pop. Jetzt, wo ich älter werde, überwiegt die Klassik etwas. Aber ich schließe nicht aus, nochmal auch in Popkonzerte zu gehen, wenn ein gutes kommt.
Zitat: Es gibt ein kurzes Stück von Schubert, die ungarische Melodie. Da wechseln immerfort die Tonarten, so ist das auch bei mir, langsam, schnell, genau wie mein Wesen, ernst, traurig, das wechselt und das gehört alles dazu. Zitat Ende.
Ja, es gibt da ein Stück. Also den Schubert, muss ich sagen, mag ich ganz besonders gern. Er ist nicht so ein Genie, glaube ich, wie wir es von Bach oder Mozart sagen würden, aber er ist der mein Herz am allermeisten rührt. Dieser Mensch, der das 13. von 16 Kindern war, arm aufgewachsen, nicht mal ein eigenes Klavier hatte, nie eines seiner Stücke hat aufgeführt gehört, mit 31 schon gestorben ist. Und er hat herzzerreißend schöne Sachen geschrieben. Nur zweimal im Leben hatte er ein festes Einkommen, 1818 und 1824. Da war er Lehrer beim Fürsten Esterhazy für dessen Töchter in Ungarn und hat sich in eine wohl sehr verliebt und hat diese Melodie, diese ungarische Melodie geschrieben. Und wenn Alfred Brendel die spielt, dann habe ich immer das Gefühl, das hat alles mit mir zu tun, mit meinen Höhen, mit meinen Tiefen, mit dem Schnellen in mir, mit dem Langsamen, mit dem Lustigen, mit dem Traurigen. Ich kann mich mit diesem kurzen Klavierstück total identifizieren und ich habe angefangen, Klavier zu lernen, um das spielen zu können. Es ergreift mich immer wieder.
Elke Heidenreich ist bei uns. Elke, wärst du bereit, deine Empfindungen zu schildern, die du eben hattest?
Kann ich gar nicht. Ich denke, das hört man, wenn man die Musik hört. Das Leichte, das Vorpreschen, dann wieder zögern, wieder zurücknehmen, das völlig Heitere und das langsame Verlöschen, da ist alles drin. Und ich habe in meinem Berufsleben so ein paar Sachen, die ich als sehr gelungen oder ganz großartig empfinde. Und eine davon hat mit Schubert zu tun. Als Kent Nagano in München Operndirektor wurde, habe ich mit ihm geredet und er hat gesagt, er will Schuberts Rosamunde als erstes Konzert machen. Das war eine Oper und die ist völlig missglückt, diese Oper. Es hat ein grässliches Libretto, ist auch als Oper nur einmal aufgeführt worden und war dann wieder weg. Aber die Musik ist traumhaft schön. Und er sagt, er würde das gerne konzertant spielen und dazu irgendeinen Text haben, der nichts mit der Oper zu tun haben soll. Und ich hatte ein Jahr Zeit und ich habe nachgedacht und ich habe es nicht hingekriegt. Ich wusste nicht, was ich machen sollte über Schubert und dazu und so. Und dann plötzlich, kurz ehe der Termin ablief, wo ich hätte abgeben müssen, habe ich mich hingesetzt, habe dieses Stück gehört und habe einen Liebesbrief an Schubert geschrieben. Habe geschrieben, Schubert, es gab in deinem Leben wenig Liebe. Du hast geliebt, aber du wurdest nicht geliebt. Und Es mangelt nicht an Liebe in der Welt. Es mangelt an erträglichen Erwartungen. Liebe ist da, aber wir wollen immer zu viel. Ich habe ihm alles so, was ich auch denke, erzählt und habe sein Leben nacherzählt, wie er Sargträger von Beethoven war, einer der 4 Sargträger, als Beethoven starb. Und wie er das Glas bei der Beerdigung erhob, auf den der als Nächster dran wäre. Und das war er selber. Also so im Rückblick habe ich über sein Leben, dieser Rührung, die Schubert in mir auslöst, erzählt. Und diesen Text habe ich Nagano geschickt und den haben wir dann gemacht in München in der Oper, 3-mal hintereinander abends. Ich saß auf der Bühne in einem Kleid, schön verpackt wie eine Torte. Und die haben diese Musik gespielt. Und ich musste jedes Mal wieder, so professionell ich sonst bin, aufpassen, dass ich nie anfange zu weinen, weil mich das so tief ergriffen hat. Dieser Mann, dieser kleine Mann mit seiner runden Nickelbrille, so arm, wie er so elend verreckt ist in einer Wohnung, die ihm nicht gehörte. Und also alles so furchtbar. Diesen Liebesbrief an Schubert, den finde ich mit das Beste, was ich je geschrieben habe. Und also du siehst, er zieht sich durch mein Leben.
Welche Bedeutung hat für dich das Schreiben?
Wenn man so viel liest wie ich, dann kommt irgendwann der Wunsch auch zu schreiben, gepaart mit der Angst, so gut wie die kann ich es ja doch nicht. Aber von dieser Angst muss man sich frei machen. Mein Freund, der hat auch oft diese Tiefs und Durchhänger und dann sage ich immer, du darfst nicht gucken, was Mozart und Verdi gemacht haben. Du musst dein Ding machen. Wagner, kommt keiner dran vorbei, ein Block, mach dein eigenes Ding. Und so habe ich mir dann selber, als es ans Schreiben ging, ich habe ja erst mit über 50 angefangen, öffentlich, also zu veröffentlichen, gesagt, du wirst nie Updike oder Paula Fox oder T.C. Boyle, du schreibst dein eigenes Ding. Und dann habe ich Geschichten veröffentlicht und habe gemerkt, dass die positiv aufgenommen wurden, dass man mich nicht, weil ich ja nun Fernsehstar damals war, in die Pfanne gehauen hat damit, sondern gesagt, Donnerwetter, wir mögen die zwar nicht leiden, sondern finden die immer etwas präpotent, aber sie kann schreiben. Und das hat mich sehr ermutigt. Diese ersten guten Kritiken haben mir sehr geholfen. Dann habe ich immer weitergeschrieben. Und aber, wie ich feststelle, ohne Ehrgeiz. Ich habe für jedes Buch ja 10 Jahre fast gebraucht. Also ich hatte nicht den Drang, immer noch eins rauszuhauen und noch eins. Wenn eins kommt, kommt's. Und jetzt habe ich in mich gehört und habe gedacht, ein Buch ist noch drin, auf jeden Fall, vielleicht mehr, aber eins auf jeden Fall. Und zwar ganz kleine, kurze Geschichten, an denen sitze ich gerade, die an meinem Leben entlang gehen, von der Kindheit bis heute, meine Sicht auf die Dinge. Das ist der einseitige Blick auf Dinge, nämlich meiner. Und das ist nie länger als eine Seite, eine Geschichte, oft sogar kürzer. Und das macht mir eine unglaubliche Freude, weil es mich zwingt zum Pointieren, zum Kurzfassen und auch zu einer ganz präzisen Sprache. Und
wann schreibst du?
Wann es kommt. Also ich bin nicht so ein Thomas-Mann-Typ, das kann man sich ja schon vorstellen, ich bin ja auch kein Schriftsteller in dem Sinne, ich bin eine Autorin, der sich um 9 hinsetzt und bis 1 schreibt und die Kinder müssen still sein. Ich schreibe dann, wenn ich merke, wenn um mich rum etwas mehr Ruhe ist, ich habe ja immer noch ein sehr quirliges Arbeitsleben, wenn ich merke, es steigt eine Geschichte, eine Idee, ein Gedanke hoch, dann sitze ich ganz still in meinem Zimmer und schreibe und es ist ein großes Glück. Und meistens ist bei mir die erste Fassung schon gut. Ich überarbeite dann immer noch mal ganz viel, aber die erste Fassung war es meistens, weil ich in einer guten Stimmung anfange. Ich zwinge mich nicht zum Schreiben.
Schreibst du gern nachts?
Ja, fast immer nur. Ja, ja. Ich bin auch ein Kneipenschreiber. Ich habe gern, wenn ich alleine in der Kneipe sitze oder in einer Bar und um mich rum ist Gerede und Getöse, aber mich stört keiner. Unter Menschen alleine, das bin ich gern.
Du hast dich mal mit Dylan Thomas befasst.
Ja, ich war oft in Wales auf seinen Spuren und ich liebe seine Gedichte, weil ich verstehe die gar nicht immer ganz. Aber die Bilder, die er hat, die sind so kraftvoll und so schön und in die habe ich mich verliebt und ich wollte wissen, wo die herkommen. Aus einer Kohlengegend, wie ich, Essen, Wales, Kohlen zerklüftet. Und da kommt dieser Junge, klein, zart, dann später mit 30 schon aufgeschwemmt vom Saufen, mit 39 war er schon tot und schreibt Gedichte, zum Beispiel eins hat eine Zeile: The ball I threw while playing in the yard has not yet reached the ground. Der Ball, den ich als Kind geworfen im Hof, hat den Boden noch nicht erreicht. Jemand, der immer Kind blieb und seiner Kindheit nachschrieb. Ich habe ihn sehr geliebt und habe darüber ein schönes Buch geschrieben und sogar mal einen Preis gekriegt für das Buch.
Abschließend gefragt, schreibst du mit dem Stift, mit dem Computer? Diktierst du in ein...
Nein, ich diktiere nicht. So wenig Technik wie möglich. Meistens sind die ersten Fassungen mit der Hand. Irgendwo auf Reisen, unterwegs, Gedankenskizzen mit der Hand und dann mit dem Computer.
Und die Hände tun dir dann nicht weh?
Nein, ich habe meine ganzen Bücher, meine ganzen ersten Geschichten und Bücher, ich kann stundenlang mit der Hand schreiben, es tut mir nie weh. Ich bin auch eine ganz große Briefschreiberin. Ich zwinge mich dazu, alle Briefe an Freunde nach wie vor mit der Hand, mit Tinte zu schreiben und das mache ich jeden Abend 1-2 Stunden. Immer. Ich schreibe wahnsinnig viel mit der Hand.
Bist du bei Facebook?
Nein, um Gottes Willen, so ein Quatsch. Würde ich niemals machen. Mein Leben ist nicht im Netz. Ich finde den Computer ein wunderbares Gerät und auch ich schlage, wenn ich beim Arbeiten bin, oft nach, wer ist wann geboren, wie schreibt man dieses Wort oder solche Sachen. Aber letztlich, die guten alten Bibliotheken beschäftigen mich noch mehr.
Während wir eben Schubert gehört haben, Hast du gemurmelt, ich bin sicher in meiner Unsicherheit und unsicher in meiner Sicherheit?
Das ist so, das ist kein Widerspruch. Also ich gehe ganz forsch Sachen an und dann kommen mir die Zweifel. Und ich habe immer beides, das ganz Forsche und das ganz Zweifelnde. Ich glaube, das ist aber ganz gut so. Das ist ein Schutz. Ich bin jemand, der nicht immerfort Angst hat im Leben. Ich gehe auch nachts durch den Central Park in New York. Ich drehe mich nicht dauernd um, ob ein Mörder kommt. Aber ich habe an gewissen Stellen Respekt und die schützen mich dann auch. Ich kann mich auf meine Instinkte gut verlassen.
Wie ist dein Verhältnis zu New York?
Och, eigentlich ganz gut. Inzwischen fahre ich nicht mehr gerne hin, weil seit dem Fall der Türme und seit dieser unsäglich dämliche George W. Bush von der Achse des Bösen geredet hat, die wir eigentlich eher als Achse des Blöden bezeichnen müssen, sind die so verrückt geworden mit ihren Einreisebestimmungen. Man muss stundenlang stehen wie Vieh im Pferch, man muss Fingerabdrücke abgeben, dass diese ganzen Formalitäten, die gehen mir wahnsinnig auf die Nerven. Aber wenn ich dann mal drin bin, ist es herrlich, weil New York selber ist ja vollkommen unkompliziert und schön.
Rod Stewart ist für uns eingereist nach New York.
Ach,
und er, es ist ja
Hot
brauchbar.
Legs.
Nee, nicht Hot Legs, es ist ja brauchbar bei Meyerburg als Frauengeschichten, dass wir auch immer einen Song von Rod Stewart spielen. Und diesmal ist es Manhattan.
Ah, schön.
We'll take Manhattan, the Bronx and Staten Island too. It's lovely going through the zoo. Sing to me, Beth, come on.
It's very fancy on old Delancey Street, you know.
I know.
The subway charms us so when balmy breezes blow to and fro.
I'd like to take a sail on Jamaica Bay with you.
Der Schriftsteller Otto Jägersberg hat einmal über meinen Gast Elke Heidenreich gesagt, Elke gründet, wo sie hinkommt, Kolonien der Liebe.
Ja, hat er gesagt. Darum hieß mein erstes Buch auch so.
Ich weiß.
Meine Erzählungen, Kolonien der Liebe.
Wie darf ich mir eine Kolonie der Liebe, gegründet von Elke Heidenreich, vorstellen?
Dass alle diese Menschen, die um einen rum sind, mit einem am Tisch sitzen, feiern, befreundet sind, sich mögen. Und ich gehe aber irgendwann wieder weg. Ich gründe dann die nächste Kolonie. Ich bin nicht gemacht für lange Dauer, obwohl ich eine meiner Ehen ja sehr, sehr lange durchgehalten habe. Aber ich bin ein Mensch, der sich immer wieder verändern muss und weitergehen. Aber ich habe gerne, wenn die Menschen, die ich liebe, sich kennen. Eifersucht wird nicht geduldet. Das ist einfach albern. Wenn die sich auch untereinander kennen und auch mögen und wenn da enge Beziehungen bleiben. Ich kann Liebe nicht gut lange halten, aber Freundschaften ein ganzes Leben.
Gerd Heidenreich, Autor. Du hast ihn mit 22 geheiratet.
Ja, genau. Ganz jung. Wir waren Studenten und wollten eine Wohnung kriegen und haben geheiratet. Damals war das noch so. Und wir sind auch heute noch Freunde. Natürlich, das ist immer geblieben. Und Bernd Schröder und ich waren insgesamt, wenn man so will, 44 Jahre zusammen und sind auch immer gute Freunde gewesen.
Bernd Schröder, der Drehbücher geschrieben hat für Michael Verhoeven, Itzenplitz, Klaus Emmerich, ein wunderbares Buch geschrieben, Die Madonnina, Barbara Rudnick, die an dieser Stelle einen Gruß nach oben wollen wir schicken, wollte das immer verfilmen. Habe ich den richtigen Eindruck, dass du mit deinen Männern, deinen Partnern eigentlich Arbeitsbeziehungen eingehst?
Immer auch. Für mich ist Liebe und Arbeit ganz eng miteinander verbunden. Wenn man was zusammen macht, das macht glücklich und verbindet mehr als diese ewigen Nächte im Bett, die ja irgendwann mal abflauen, weil man mal jede Nummer schon gemacht hat. Aber bei Arbeit kommt immer wieder was Neues. Und ich habe mit Heidenreich zusammen damals am Funk angefangen und mit Schröder sehr, sehr viele Fernsehspiele, Serien, Hörspiele geschrieben, auch Bücher. Alte Liebe war unser letzter großer gemeinsamer Erfolg. Jetzt schreiben wir nicht mehr zusammen, weil jetzt entwickeln wir uns wirklich auch ein bisschen auseinander im Alter.
Er ist nach Berlin gezogen,
glaube ich. Nach Berlin gezogen. Ich lebe nach wie vor in Köln. Wieder natürlich mit einem Musiker. Und mit dem arbeite ich auch zusammen. Der schreibt gerade eine Oper und ich habe das Libretto geschrieben. Für mich muss das immer irgendwie zusammengehen.
Der Musiker heißt mit Nachnamen Floros.
Sein griechischer Name.
Floros.
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 Ich finde aber den Vornamen viel schöner. Marc Aurel.
Aurel.
Also ich meine, das muss einem einfallen. Sein Kind Marc Aurel zu nennen.
Und das ist auch kein Künstlername. Das
Nein, ist, der heißt wirklich so.
Ja. Ja. Was ist eigentlich bei dir im Pass? Du heißt eigentlich ja nicht Heidenreich,
ja,
sondern du heißt eigentlich Schröder.
Ja, ich heiße Schröder, aber es ist Folgendes passiert. Ich war mal mit der Oper, für die ich gearbeitet habe, der Kölner Oper, lange in China, in Shanghai, ja, wo der Ring einstudiert wurde. Und ich habe darüber ein tägliches Tagebuch für die FAZ geschrieben. Und die hatten für mich die ganzen Akkreditierungen, Visum, Flugticket, alles auf Heidenreich gemacht, weil ich vergessen hatte, denen zu sagen, ich heiße eigentlich Schröder. Ich habe meinen ersten Namen immer als Künstlernamen, wenn du so willst, behalten, weil ich unter dem gearbeitet habe. Und das hätten wir nicht mehr die Zeit gehabt, alles zu ändern. Und dann bin ich aufs Einwohnermeldeamt und habe den Namen Heidenreich als Doppelnamen eintragen lassen. Ich heiße jetzt also Elke Schröder Heidenreich, geborene Riegert. Also,
schön.
Ja, blöd. Ich hätte nicht gern diesen Doppelnamen. Aber es ließ sich wegen der China-Reise so schnell nicht mehr ändern. Und jetzt hängt er mir an.
Marc-Aurel Floros ist Musiker, Komponist. Ist das eine reichere Beziehung, wenn man mit einem Musiker zusammen ist, als mit einem Autor?
Nein, also ich würde das als reicher und ärmer auch gar nicht bezeichnen. Musiker ist, glaube ich, das Schwierigste, was es gibt. Also du musst dir vorstellen, ein Komponist, der eine Oper schreibt für ein 80-Mann-Orchester, der hat im Kopf die ganze Partitur, und das hat er immer, morgens, mittags, abends, denkt er daran, dass er 12 erste Geigen hat, 10 zweite Geigen, so und so viel Celli, Bässe, Flöte, Querflöte, Fagott, Kontrafagott, Trompete, Posaune, Harfe, ich muss nicht weiterreden. Also kannst du dir vorstellen, wie so eine Partitur aussieht. Und daran denkt er, das hat er im Kopf. Das ist ein Gebäude, er hört es ja zum ersten Mal, wenn die es spielen. Beim Komponieren muss er es im Kopf hören. Da kann man gar nicht stören und da ist ein normaler Alltag gar nicht möglich, sondern der muss sich zurückziehen und seinen Krempel machen, wenn er dann damit fertig ist. Oder wir auftreten bei Lesungen, wo er oft spielt, mich begleitet am Klavier. Dann ist das wieder einfacher. Aber solange der an so einer Arbeit sitzt, ist er gar nicht erreichbar. Das ist beim Schreiber anders.
Er liest nicht gern.
Er liest nicht gern, weil er aus seinen Noten nicht weg kann. Also wenn er liest, dann liest er Partituren, Parsival oder Frau ohne Schatten, um zu sehen, wie die das gemacht haben. Aber er liest schon gern, aber er kann seinen Kopf nicht für noch was anderes freimachen. Ich verstehe das auch.
Hast du ihn denn zumindest begeistern können für deine Anthologie, die ja die Schnittstelle zwischen Musik und Literatur hat er da sein Herz geöffnet?
Natürlich, da hat sein Lehrer, bei dem er gelernt hat, Friedhelm Döhl, Musikprofessor aus Lübeck, hat auch da drin geschrieben. Das heißt, ein Traum von Musik. Und das hat er natürlich gelesen. Und wenn ich auf Lesereise gehe mit solchen Büchern, dann reist er auch mit und spielt dazu Klavier. Dann treten wir zusammen auf. Das ist sehr schön. Dann sage ich ihm ungefähr die Stimmung der Geschichten und er erfindet dann was dazu oder spielt was Klassisches.
Er wurde befragt auf der Frankfurter Buchmesse, was sei sein Lieblingsbuch. Und da hat er in die Kamera gesagt, von Mark Twain, ein Yankee aus Connecticut. Das ist ja ein Jugendbuch.
Ja, genau. Man dann fürchte ich mal, da hat er mit 11 zum letzten Mal gelesen. Ja, ja, irgend sowas.
Wir haben gesagt, wir gehen ja musikalisch vom Alter zurück in die Jugend. Du hast dir gewünscht, einen Song von Harry Belafonte,
ja,
der übrigens auch mal die Goldene Kamera bekommen hat.
Ja, ja, auch so ein toller Mann.
Auch ein toller Mann.
Ein schöner Mann. Oh, wunderschön. Auch im Alter immer schöner. Also diese Art Männer, die ich liebe, werden im Alter immer schöner. Harry Belafonte war ein Einbruch wie eine Rakete in mein Leben. Ich war damals irgendwie 15 Jahre alt und dann hat der gesungen, This is my island in the sand. Kennst du noch, ja, ne? Where my people have toiled since time began. Und dann habe ich diese Lieder gehört, diese weiche Stimme, diese karibischen Rhythmen, das hat mich entzündet. Ich war vollkommen weg. Und dann habe ich gesehen, er ist schwarz, er ist groß, er ist schön. Ich war verliebt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe meine Tagebücher vollgeschrieben über Harry Belafonte und habe ihn witzigerweise später im Leben auch kennengelernt. Durch meinen Beruf kommt man ja manchmal in solche wunderbaren Gelegenheiten. Und habe aber seine Lieder immer geliebt. Und am meisten mochte ich dieses Jamaica Farewell, weil ich das Gefühl hatte, das hat am meisten auch mit ihm und seinem Leben zu tun. My head is down, my head is turning around. My heart is down, my head is turning around. I have to leave a little girl in Kingston Town. Denn er hat sich ja gelöst von dem und ist nach Amerika, nach Europa gegangen. Und er gefällt mir nicht nur durch seine Stimme und seine Lieder, sondern auch, weil er ein so politischer Mensch ist. Er hat ja für Martin Luther King gegen den Vietnamkrieg immer seine Stimme erhoben, gegen Rassismus in Südafrika. Also ein ganz toller Mann, immer noch.
Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top, I took a trip on a sailing ship, and when I reached Jamaica I made a stop. But I'm sad to say I'm on my way, won't be back for many a day. My heart is down, my head is turning around. I had to leave a little girl in Kingston Town.
Ach, Harry Belafonte, ich liebe ihn immer noch. Ach.
Dein großer Traum, sagtest du gerade, während die Musik lief, war immer Back-Vocal-Sänger.
Background-Vocal bei Harry Belafonte.
Hinten, schnipp, schnipp.
Hinten, schnipp, schnipp und zweite Stimme singen. My heart is down, my head is turning around. Ja, und ich habe mit Lydie Ouvray, das ist meine Freundin, die große Akkordeonistin aus Frankreich, wir haben einmal zusammen Background-Vocals gesungen bei Hannes Wader. Wir waren ganz glücklich. Wir haben gesagt, wir kannten ihn beide, sie hat mit ihm musiziert. Hannes, lass uns mal hinten so hampeln wie die Mädchen immer. Wir ziehen uns schön an und du singst vorne deine Kampflieder, deine kommunistischen. Und wir machen hinten Background-Vocals. Und das haben wir gemacht. War wunderbar. Also einmal durfte ich es machen.
Es mag die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren, dass Elke Heidenreich die Texte dabei hat, der beiden Songs.
Ja.
Das habe ich noch nie erlebt, weil du auch überprüfen möchtest, ob er richtig singt wahrscheinlich.
Nein, ich möchte überprüfen, ob es mir immer noch gefällt. Und die Antwort lautet ja. Ich habe es einfach mal ausgedruckt und gedacht, wie geht nochmal Take This Waltz? There's a concert hall in Vienna. Wie ging das weiter? Und dann habe ich es ausgedruckt. Ja. Und siehe da, es ist immer noch schön.
Wie ist dein Verhältnis zur deutschen Sprache? Würdest du sagen, die deutsche Sprache ist deine Heimat?
Ja, natürlich. Das ist die Sprache, die ich spreche, in der ich lese, in der Menschen, die ich liebe, mit mir reden. Klar, Reich-Ranicki hat ja immer gesagt, ich habe keine Heimat mehr, vertriebener Jude, aber meine Heimat ist die Literatur. Das ist bei mir ein bisschen ähnlich, ja.
Du warst mit Reich-Ranicki befreundet.
Ja, sehr eng und sehr viele Jahre. Und gegen Ende sind wir aber zerstritten, wie viele Menschen mit ihm auseinandergegangen. Es ist ja auch alles längst verziehen. Und wenn ich ein Vorbild hatte in allem, was ich leidenschaftlich mit Literatur gemacht habe, dann war das er. Ich weiß noch, ich war mal mit ihm, ich habe immer am Buchmessen Freitag, man geht ja auf die Buchmesse von Dienstag bis Sonntag und dann ist man tot und muss nach Hause fahren und ist krank. Und am Buchmessen Freitag hatte ich immer so einen Abend, wo ich keine Empfänge, keinen Alkohol, keine Leute und keine Verleger mehr sehen konnte. Da bin ich immer mit Reich-Ranicki in die Oper gegangen. Ich habe immer zwei Opernkarten gekriegt von dem wunderbaren Intendanten in Frankfurt, Bernd Löbe, für den ich auch mal gearbeitet habe, darum hatte ich da gute Beziehungen. Und dann habe ich ihn abgeholt oder er kam mit dem Taxi und wir sind in die Oper gegangen. Und in der Pause, damals war ich sehr berühmt, er sowieso immer berühmt, ich gerade mit Lesen und mit der Sendung Lesen. Und in der Pause sagt er zu mir, missmutig an meinem Arm, alle gucken auf dich. Und dann habe ich gesagt, nein, Liebster, alle gucken auf dich. Und dann machte er eine kleine Pause und sagte, na gut, alle gucken auf uns. So war er.
Das hat er was Destruktives?
Ach, das, ich kann das schwer sagen. Ganz reingucken konnte man in ihn nie. Aber wenn er es gehabt hätte, könnten wir es nicht verstehen, nach dem, was man ihm angetan hat und wie er gelebt hat in der Zeit, als die Nazis da waren, versteckt in einem Keller. Er hat so richtig vielleicht nie verziehen, aber durch die Literatur war er Deutschland in großer Liebe verbunden. Und destruktiv war er manchmal in seinen Kritiken, aber ich würde fast sagen, er wollte das nicht. Der wollte nicht zerstören. Der wollte gute Literatur haben. Und wenn er was nicht gut fand, hat er halt mit dem Vorschlaghammer draufgehauen. So war er nun mal.
Geht es dir manchmal auch so, dass du deine Meinung so pointiert sagst, einer Stimmung folgend, einem Temperament folgend, dass es dir wenige Tage später leid tut.
Aber natürlich, gerade ich bin der undiplomatischste Mensch der Welt und ich denke, oft hätte ich doch meine Klappe gehalten. Und ich weiß schon, du spielst an auf diese ZDF-Geschichte. Das hat ja auch mit ihm zu tun. Er hat diesen Fernsehpreis gekriegt, beziehungsweise nicht angenommen. Wir saßen in dieser Sendung. Die Sendung, dieser Abend war unsäglich. Der zog sich und vorne tobten Menschen wie der Fernsehkoch Lichter und Atze Schröder mit Lockenperücke rum. Und es war von einem Niveau, das unterirdisch war. Und vor mir saß dieser alte Mann und ich sah immer seinen Nacken immer röter werden und immer wütender und ich wusste, der explodiert gleich.
Gottschalk hat die Laudatio gehalten.
Ja, ich sah das kommen, dass er explodierte und es war ja dann auch so. Und dann bin ich ihm unbedacht in einem Zeitungsartikel beigesprungen. Das hat er mir aber übel genommen. Es war sein Abend. Ich sollte mich dazu nicht äußern irgendwie. Und habe ganz unbedacht, ohne nachzudenken, geschrieben, was für ein Scheißabend. Und das ZDF oder überhaupt die Sender sind nicht in der Lage, irgendetwas da mal kulturvoll und stilvoll zu machen. Und habe tüchtig ausgeteilt. Und daraufhin haben die mich rausgeworfen. Mit Recht. Ich habe mich dann entschuldigt und gesagt, es tut mir leid, das hätte ich mir sparen können. Ich glaube, ich habe in der Sache recht, aber im Ton ganz gewiss nicht. Es war aber nichts mehr zu reparieren. Und dass nichts mehr zu reparieren war, daran ist er nicht ganz unschuldig, glaube ich.
Und die Entschuldigungsbriefe wurden, glaube ich, die du an das ZDF gerichtet hast, wurden nie beantwortet?
Nein, wurden nicht beantwortet.
Das ist, glaube ich, so, wenn man sich mit dem Apparat überwirft.
Dann damals tat mir das wahnsinnig leid. Ich hätte die Sendung gerne weitergemacht, weil ich finde, man kann sich hinter den Kulissen einigen und dann eine Erklärung abgeben oder so. Und die Sendung war ja sehr erfolgreich. Ich hatte selbst in einer schlechtesten Sendung noch mehr Einschaltquoten als das Literarische Quartett mit seiner besten, weil ich nicht so kompliziert war, nicht so intellektuell. Ich war ganz bewusst volkstümlich. Ich wollte ja wirklich Leute, wir hatten es schon missionarisch, ans Lesen bringen. Und das hätte ich gerne weitergemacht. Jetzt ist es verwunden und vergessen. Aber damals habe ich damit mir keinen guten Dienst erwiesen. Das weiß ich heute.
Du redest viel pointiert und auch dein Hund, las ich bei Spiegel Online, leidet darunter.
Ach ja?
Ja, Spiegel Online mag sich täuschen, aber es heißt hier, dass du professionelle Hilfe gesucht hast mit deinem Hund. Du warst bei dem berühmten Hundeflüsterer.
Ja.
Und hast, der da heißt, wie heißt er denn?
Martin Rütter.
Martin Rütter, genau.
Heute noch, wenn ich mit meinem Hund gehe, bleiben Leute stehen, zeigen auf den und sagen, ach, guck mal, der Martin Rütter.
Warum bist du da gewesen?
Aus Jux. Wirklich aus Jux. Ich habe gehört von jemandem, der bei Martin Rütter arbeitet. Ich fand ihn sehr nett. Ich hatte den im Fernsehen immer gesehen, wie der irgendwelche Kampfhunde zu Lämmlein macht. Und dann sagte mir eine Freundin, die bei ihm arbeitet, der Martin will mal eine Sendung mit Prominenten und ihren Hunden machen. Würdest du kommen? Und ich hatte gerade ganz neu ein halbes Jahr einen schwarzen Mops. Mops folgt sowieso nicht, der macht, was er will.
Hast du immer Hunde gehabt oder war das das erste Mal?
Nee, ich hatte immer Hunde. Ja. Ich hatte einen Labrador, einen Münsterländer, ich hatte immer Hunde und Katzen. Und jetzt hatte ich einen Mops zum ersten Mal. Und dann bin ich einfach dahin in diese Sendung und das war wahnsinnig komisch. Rütter wollte immer, dass ich den an die Leine nehme und dass der Sitzplatz Fuß lernt an einer 5 Meter langen Schleppleine. Und ich habe immer nur gerufen, Vito, Tierheim. Und bei Tierheim kommt er an, das ist unser Kommando. Wenn ich rufe Tierheim, dann ist Sense, dann kommt er. Und der ganze Park hat sich kaputt gelacht, wie ich Tierheim schreie und der Hund kommt ängstlich angeflogen. Nein, ich habe ihn nach wie vor nicht sehr erzogen, außer dass er wirklich auf mich hört, wenn ich ihn rufe.
Wenn ich es richtig erinnere, sagt Martin Rütter, weil du so viel redest mit ihm, hat der Hund dich nicht mehr als Autoritätsperson abgespeichert.
Aber ich rede ja nur nicht zu Hause mit meinem Hund so viel.
Ach, das sondern, nicht.
Ach was, in der Sendung war das so, dass Rütter sagt, der darf erst aufs Sofa, wenn du es ihm erlaubst, nicht von sich aus. Dann habe ich mich runtergebracht und gesagt, Vito, jetzt haben wir ein Problem. Solange der Onkel da ist, darfst du jetzt hier nicht hochspringen. Wenn der Onkel weg ist, dann darfst du wieder. Ich habe das einfach konterkariert und mich lustig gemacht. Aber ich quatsche doch meinen Hund nicht zu, der arme Vito.
Du bist ein politischer Mensch, ein literarischer Mensch. Wenn du den Zustand anschaust, in der sich unsere Welt befindet.
Das fragst du mich nicht im Ernst, oder?
Bleibt dir Optimismus?
Nein.
Nein.
Die Dummheit siegt. Wir sind zu viele Menschen. Die Ressourcen schwinden, es wird furchtbarer werden. Wenn ich das sehe, was jetzt geschieht, es wundert mich gar nicht, im Namen der Religion sind immer die fürchterlichsten Sachen passiert. Wir Christen nehmen uns ja da hoffentlich nicht aus, oder? Mit unseren Hexenverbrennungen, Kreuzzügen, Inquisitionen, Foltern. Jetzt sind halt die anderen mal dran. Ich glaube, dass letztlich nicht die Intelligenz, sondern die Dummheit siegt und dass die Welt ein ziemlich unbewohnbarer Ort wird in einigen dreistelligen Jahren.
Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht?
Nein. Da gibt es nichts mehr zu lachen. Trotzdem schon gar nicht. Nee. Also der Zustand der Welt, den finde ich schlimm. Und ich finde auch nicht, dass uns eine Elite regiert, sondern irgendwelche Zahnärzte und Rechtsanwälte. Ich finde nicht, dass wir von wirklich klugen Köpfen geführt werden. Wenn ich manchmal lese, was Philosophen sagen, dann weint mein Herz und ich denke, warum regieren uns nicht solche Leute? Warum machen die nicht die Gesetze? Warum greifen die nicht durch?
Bist du je gefragt worden, in die Politik zu gehen?
Ja, einmal. Und ich habe es sofort abgelehnt als total undiplomatisch. Von Gerhard Schröder damals.
Was hatte er vor mit dir?
Man darf es gar nicht sagen, weil es so furchtbar ist. Ich sollte Pressesprecherin werden. Und ich habe ihm gesagt, bist du wahnsinnig. Ein Auftritt von mir und du bist erledigt. Also tu es nicht. Aber wir haben uns gut verstanden. Wir hätten gern was zusammen gemacht und war da nicht.
Elke Heidenreich war bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Vielen
Dank. NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.